Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, es ist mir ein großes Vergnügen, Sie heute zu einem neuen freien Gespräch mit David Boos für den Sandwert-Televisor begrüßen zu dürfen. Es ist mir also eine große Vergnügen heute. Und wenn man, so wie David Boos oder ich, eher kulturdeterministisch gesonnen ist und davon ausgeht, dass alle großen Zivilisationen nicht nur ihren Anfang, nicht nur ihren Höhepunkt, sondern eben auch ihr Ende haben, etwas, was Jahrtausende hinweg eigentlich ein Allgemeinplatz im Geschichtsdenken nicht nur des Abendlands, sondern aller Zivilisationen war. Und also diese Überzeugung ist und uns gegenwärtig mehr oder weniger am Ende dieser Entwicklung positioniert, wenn wir auch einen kleinen Dissens haben, wo genau sozusagen der gegenwärtige Niedergangsmoment morphologisch zu situieren ist, stellt sich natürlich immer die Frage des Danach, das ist sehr spekulativ, aber dann auch natürlich jetzt unmittelbar die Frage, was machen wir? Was machen wir in diesem Hier und Jetzt? Wie gehen wir als patriotische Abendländer, in unserem Fall nun auch als Christen, sogar katholische Christen, wie gehen wir eigentlich um mit dieser Erkenntnis, ja, wir leben in einer späten Zivilisation, in einer gewissermaßen sterbenden Zivilisation. Wir können vielleicht gewisse Details daran ändern, aber wir können jetzt nicht diesem Ganzen nur durch einen bloßen pelagianischen Willensakt neues Leben einatmen, sondern wir leben eben, oder das Schicksal hat uns eben an diese Stelle gestellt. Wie gehen wir damit um? Da gibt es ja nun verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht, um das Gespräch reinzukommen, etwas, das mich immer sehr, sehr berührt, wenn ich das sehe, auch auf David Boos Facebook-Präsenz, ist natürlich seine Freude an der Symbolik des Leuchtturms. Und das nehme ich eben gar nicht als Spleen wahr oder als nettes Hobby, sondern es ist etwas Tieferes, auf das dieser Leuchtturm als Symbol und als Sehnsuchtort verweist. Und da würde ich ganz gerne dann mal direkt sozusagen deine Meinung sagen. Was bedeutet dieser Leuchtturm? Der sagt ja was aus.
Ja, das tut er. Bin ich gar nicht so darauf vorbereitet, den jetzt zusammenzufassen, den Leuchtturm. Ja, Leuchttürme sind unglaublich faszinierend, weil es gibt ein Zitat, ich habe jetzt vergessen, von wem es ist. Aber das läuft so darauf hinaus, dass der Leuchtturm das einzige Gebäude ist, das irgendwie tatsächlich aus einem puren Akt der Selbstlosigkeit gebaut wurde, um zu helfen. Aber das ist es, glaube ich, nicht alleine. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, dieser selbstlose Aspekt, aber eben auch, dass der Leuchtturm eben ganz im Geiste des faustischen Plusultra immer an den Grenzen ist, an den Klippen, an den Grenzen dessen, was unsere Welt ist. Und darüber hinaus leuchtet und natürlich eben auch ein Licht ist für diejenigen, also gerade natürlich die Seefahrerei spielt ja natürlich für die abendländische Kultur eine enorme Rolle, also Empire at the Sea und all diese Sachen, das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber das heißt, auch diese Funktion der Bindung an diejenigen, die wir praktisch in die Ferne schicken, aber eben auch diese. Und das fand ich so ganz besonders reizend, das ist vielleicht das schönste Beispiel, einer der berühmtesten Leuchttürme überhaupt, ist der Fastnet Rock. Das ist im Südwesten Irlands, ein irischer Leuchtturm. Das ist jetzt der zweite, der dort steht. Der erste war Mitte des 19. Jahrhunderts und der neue ist Anfang 20. 1900 paar zerquetschte gebaut. Ein architektonisches Meisterwerk, muss man sagen. Und vor allem, wenn man sich diese sturmumtosten Bilder ansieht, das ist tatsächlich ein Felsen mitten im Atlantik. Und der Atlantik ist dort sehr stürmisch. Ja, auch in der Bretagne gibt es auch ganz fantastische Leuchttürme. Also es ist ein Paradies. Und die Vorstellung alleine auch, unter welchen Entbehrungen Menschen dort diese Dinger hingebaut haben, aber sie haben sie eben nicht nur rein pragmatisch gebaut, sondern wenn man da reinguckt, da ist Mosaikfußboden. Da sind Kupfer-Railings und hübsche Dinge und so weiter. In französischen Leuchttürmen ist getäfelt. Es gibt sogar einen französischen Leuchtturm aus dem 17. Jahrhundert, der heißt der König der Leuchttürme. Da wurde sogar eine Marienkapelle hineingebaut und ein Königszimmer. Der König war nie dort, aber es wurde gebaut für den expliziten Zweck, wenn der König mal kommen würde, dann wäre das ein Leuchtturm, der für einen König bereit wäre. Das heißt, daraus spricht auch etwas, dass man eigentlich ein Vorposten der Kultur ist, der an die äußersten Grenzen sich verlegt und dort etwas repräsentiert. Weil für den Seefahrer vergangener Jahrhunderte vor allem der Anblick eines Leuchtturms eben nicht nur einfach eine Orientierungshilfe war, ah ja, da ist was, sondern das war die Hoffnung auf den sicheren Hafen, das Ankommen, das wieder zurückkehren, was ja auch immer, da kommen wir dann gleich auch wieder vielleicht ein bisschen bei Tolkien ja auch dazu zurück, ne? There and back again. Also es ist das Hinausziehen in die Welt ist auch immer verbunden mit einer Rückkehr. Und die damit verbundene Symbolik, was stellen wir von uns als erstes dar? Was ist das Erste, was jemand, der über das tobende Meer zu uns kommt, von uns sehen möchte? Ne? Und das sind alles so Elemente, die da hineinspielen. Und natürlich ist da natürlich auch eine gewisse grundlegende Romantik eines Rückzugsorts, fernab von den Irrungen und Wirrungen der Welt, bei dem man in einer gewissen Abgeschiedenheit einem sehr regulierten Tagesablauf nachgehen kann, was natürlich in heutigen Zeiten, glaube ich, für viele Menschen ein sehr, sehr großes Bedürfnis ist. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen von. Die einen lieben Cottagecore, irgendwie so Hütten im Wald oder auf dem Berg. Und ja, dann bei mir ist es halt der Leuchtturm, weil er einfach so, so viele verschiedene Dinge vereint.
Unglaublich komplex, der Leuchtturm. Das ist ja auch eine interessante Projektionsfläche, wenn ich das mal so kollektiv sagen darf, für unsere Lebensmission. Du sagst nämlich auf der einen Seite Rückzugsort, ja, das ist er natürlich, die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit, fernab von Leben der Städte. Wir reden jetzt natürlich nicht über Leuchttürme, die mitten in einem Hafen gebaut sind, muss der Zuhörer wissen, sondern natürlich meistens um sehr, sehr, sehr abgelegene Orte. Also ja, ein Rückzugsort auf der einen Seite. Aber es ist natürlich auch ein fundamentaler Ort des Handelns. Mhm. Es geht darum, Licht auszusenden. Es geht ja nicht nur darum, sich gewissermaßen in einer Höhle zu verbergen und zu meditieren, sondern im Gegenteil, der Ort ist überall sichtbar, das Licht wird zumindest nachts permanent eben auch angebrannt. Es zählt eben auch zur Mission, dieses Licht am Leuchten zu halten, ohne jedes Wissen, wer es überhaupt sieht. Ja. Das ist ja auch das Interessante und eigentlich, wie soll ich sagen, ohne uns jetzt irgendwie allzu sehr stilisieren zu wollen, aber so ein bisschen dieser Eindruck, den man selbst als konservativer Autor oft hat, dass man fast schon, dass die eigenen Texte eigentlich Flaschenposttexte sind. Man schreibt etwas, man publiziert es oder wirft es aus, aber wer guckt heute, 10 Jahren, wer weiß, vielleicht niemand, vielleicht in 100 Jahren, man weiß es nicht, wie viele tolle Autoren sind nicht völlig verloren gegangen, wie viele andere wurden später zur Inspiration. Auch das ist natürlich der Leuchtturm. Es ist ein Ort der Kommunikation mit einem Seefahrer, mit dem wir wahrscheinlich nie zu tun haben werden, als Leuchtturmwärter gewissermaßen, der uns von Ferne sieht, den wir nicht sehen werden, höchstwahrscheinlich, weil er in seinem fernen Schiff ist, der aber durch uns, durch den Leuchtturmwärter gewissermaßen seine Orientierung findet. Das ist gleichzeitig ist nicht nur ein Ort mönchischer Abgeschiedenheit, sondern eben auch des Nach-Außen-Wirkens.
Und sogar, das würde ich sogar noch hinzufügen, ein extrem sozialer Ort eigentlich, trotz der Abgeschiedenheit, weil das zum Beispiel auch etwas ist, ich verschlinge ja praktisch jedes Buch und jede Dokumentation, die ich über Leuchttürme finden kann. Und etwas, was ich von Anfang an immer als enorme Tragik empfunden habe, ist, wenn ich dann irgendwie die Geschichte eines Leuchtturms höre und man hat dann Leuchtturmwärter, die erzählen und man sieht Archivaufnahmen, wie die da hingebracht wurden. Das ist ja abenteuerlich. Also auch die Seefahrt, was da für Leute tätig waren, die das geschafft haben, dass sie da irgendwie Boote stundenlang so manövrieren, dass sie da irgendwie anlanden können und alles Mögliche. Aber die Automatisierung der Leuchttürme, die stattgefunden hat, und das ist natürlich dann auch etwas, was dann wieder sehr sinnbildlich ist, auch für viele andere Krisen, die wir heutzutage erleben, ist ein Verbrechen. Also, weil sie im Prinzip aus der Fehlannahme ausgeht, beim Leuchtturm geht es darum, dass da irgendwie ein Gebäude ist, das leuchtet. Nein, der Leuchtturm besteht aus dem Gebäude und dem Wärter, der es bewohnt und der dem Ganzen, der dem Licht eine Seele gibt in gewisser Weise. Und es gibt massenweise Berichte von Seefahrern, Fischern in der Bretagne, die sagen, die bedauern früher, das sind sehr gefährliche Gewässer da, ganz wild, und die sagen, früher, wenn ich hier war, das Licht ist dasselbe, aber manchmal stand die Tür offen, ich wusste, da ist jemand. Und dieser Unterschied, dieses Wissen darum, ich glaube, das ist eben auch etwas, was da in Verlängerung, ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie, um das auch zu übertragen daran, dass das eben auch etwas ist, was in unserer Tätigkeit eben auch so etwas ist von, und das spüre ich auch, weil ich mir manchmal natürlich auch denke, naja, wer liest das, wer braucht das? Manchmal denke ich mir, vielleicht sollte ich irgendwas anderes machen oder so. Und dann hört man dann aber von Leuten, die sagen, nein, nein, das ist wichtig, was du tust. Und es gibt Leute, die das wahrnehmen. Und das wäre eben nicht dasselbe, wenn wir ChatGPT das schreiben lassen.
Das hoffen wir jedenfalls.
Selbst wenn ChatGPT es gut könnte, was es ja noch nicht kann, aber selbst wenn, dann ist es noch nicht dasselbe.
Ja, ja, natürlich. Holistische Herangehensweise an die Situation. Ja. Man kann nicht alles mechanisieren, ohne irgendetwas zu verlieren. Und dieses Irgendetwas ist vielleicht nicht rationell irgendwie rechenbar, aber es ist das Eigentliche, um das es gehen sollte, faktisch. Denn es geht ja auch nicht nur um die Aufgabe, sondern eben auch die Erfüllung eines Menschen, der sie eben auch erfüllen will. Das ist ja nun auch ein ganzer Lebenszweck. Übrigens als kleine Anmerkung und sozusagen Rückblick wieder auf unseren vorherigen Blog zu den Ursprüngen des Abendlandes. Einer der Titel Karls des Großen, den mich eigentlich immer in der karolingischen Poesie am meisten berührt hat, ist Leuchtturm Europas.
Wirklich?
Das ist natürlich eine sehr schöne. Ich müsste jetzt nochmal überlegen, wie das genau im lateinischen Original heißt. Ich glaube, so ganz einfach ist es nicht. Aber jedenfalls in der Übersetzung. Ich glaube nicht. Aber jedenfalls ist das eine der Übersetzungen, auf die ich am meisten gestoßen bin. Das passt natürlich auch sehr schön. Leuchtturm Europas, ja, und es ist natürlich auch ein Ort, dieser Leuchtturm, nicht nur des Rückzugs von der Welt, nicht nur der tätigen Nächstenliebe, des Aussendens von Signalen an jemanden anderes, ist natürlich auch ein Ort des erhöhten Sehens. Mhm. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Und eine der, sagen wir mal, der Gebäude in der imaginären Welt von Tolkien, die mich persönlich immer am meisten berührt haben, ist diese Tendenz, dass viele der Heroen, wenn man so will, oder der vergangenen Königreiche Mittelerdes sehr gerne Türme bauen. Mhm. Türme, die aber nur zum Zweck des Sehens dienen. Also vor allen Dingen natürlich die drei Elbentürme auf den Weißen Höhen im Westen des Auenlandes, direkt in der Nähe vom Golf von Lindon, die eigentlich nur zu dem Zweck erbaut worden sind von den Elben, dass sie sozusagen eine möglichst weite Sicht auf das Meer ermöglichen, in der Hoffnung, dass man auch dank der Hilfe der Palantiri, die eben dort positioniert sind, eben doch einen Blick zu erhaschen auf Valinor, auf Tol Eressëa, auf sozusagen diese verwunschene Welt, und dass eben auch gewisse Könige sich regelmäßig auf diese Leuchttürme eben, oder diese Türme, die sonst keinen, die also wirklich nur den Sinn haben, über den Horizont hinaus zu blicken, eben regelmäßig auch zum Meditieren dahin. Und auch auf Numenor wurden ähnliche Türme erbaut. Also auch da sieht man natürlich sehr stark bei Tolkien diese Nutzung dieses abendländischen Urmythos, der Sehnsucht nach dem, was hinter dem Horizont ist. Eine Sehnsucht, die natürlich dann auch wieder in die Hybris der Arroganz, wir wissen alles, wir übersehen alles, wir kontrollieren alles, führt, wenn sie eben nicht mehr in dieser liebenden Sehnsucht nach etwas basiert ist, sozusagen, in das man sich auch wieder fallen lassen kann. Da kommen wir wieder schön auf dieses Dritte und natürlich auch, wenn das erlaubt ist, ein wenig Eigenwerbung für ein Band, an dem David Boos auch teilgenommen hat, den ich herausgeben durfte, zum 50. Geburtstag John Ronald Reuel Tolkiens, Aure in Tuluva,
Torstag, ne?
Erschienen. Todestag, pardon. Geburtstag wäre natürlich
noch schön.
Da muss die Feste fallen, wie sie fallen. Wurde eben auch einen sehr berührenden Aufsatz eben zu deinem oder jedenfalls einem Weg zu Tolkien verfasst hast. Und da kommen wir natürlich auf die Frage auch, weil wir, das ist kein Exkurs, sondern wir gehen weiter in unserem Thema des Leuchtturms, also des inneren oder des Widerstands gegen den Verfall, der Leuchtturm sozusagen als Einstieg. Und eine der Möglichkeiten, eben zum Leuchtturm zu werden, ist natürlich, wie Tolkien zeigt, die Kunst. Und klar, du bist selbst Organist, immer noch aktiv als Organist, sehr, sehr tief in diesem Bereich eben. Wie würdest du das einschätzen? Weil gerade die Kunst ist ja nun heute alles andere als in einem guten Zustand, wenn man so will, die abendländische Kunst. Wie würdest du sozusagen die Möglichkeiten ausloten, tatsächlich auch heute noch, ich würde nicht, noch nicht mal große, aber wenigstens gute Kunst zu schaffen, die es dem Künstler ermöglichen kann, sagen wir mal, diesen inneren Widerstand zu liefern?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Was wir, abgesehen von allen möglichen Politikern, beobachten, ist natürlich, dass in der Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich ein großer Bruch stattfand in der Ästhetik, die sich vom wahren, guten und schönen abwandte und zu Konzepten und zur Hässlichkeit sich hinwendete. Das ist teilweise wieder überwunden, aber es ist, wie mir meine Eltern ein Goethe-Zitat einst ins Stammbuch schrieben, bricht das oder reißt das Band der Freundschaft nie in zwei, knüpfst du es auch, ein Knoten bleibt dabei. Und so verhält es sich auch mit der Tradition. Und wir sehen das auch im Orgelbau, haben wir das sehr gut gesehen. Mit der Orgelbewegung der 20er Jahre wurden im Prinzip die fortlaufende Tradition, die bis zur spätromantisch-modernen Orgel führte, von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger über Bord geworfen. Und man fand das alles dekadent und man wollte zurück zu den richtigen Orgeln. Das war dann Schnittger, 17. Jahrhundert. Allerdings, man wusste noch nicht so wirklich viel davon. Das heißt, es entstanden dann so Mischkulanzen, wo man praktisch Dispositionen, also die Register, namentlich kopierte von alten Orgeln, das Ganze aber noch in moderne Gehäuse platzierte und teilweise auch sogar mit moderner elektropneumatischer Traktur versah. Also das waren so ja, Versuche, sich diesem historischen Ideal irgendwie anzunähern. Und da hatte man dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann wieder viel gelernt, bis es da heute eine sehr hohe Kunst eigentlich auch wieder gibt, wo es viele Orgelbauer gibt, die das wirklich sehr gut auch kopieren können, wobei wohlgemerkt, es handelt sich dann halt natürlich um Kopien und das hat immer natürlich auch, da kommen wir dann auch schnell wieder zu Spengler, nicht? Also, dass die späte Zivilisation außer der Kopie eigentlich nichts mehr wirklich beherrscht. Aber was wir sehen, ist einfach, dass durch den Bruch mit der Tradition enorm viel Wissen verloren gegangen ist, das selbst heute nicht vollständig wieder zurückgewonnen werden konnte. Und das heißt, auch hier wieder, um jetzt nicht in einem falschen Konservatismus zu hängen, von wir müssen zurück zu vor dem Bruch der Tonalität. Das ist Schwachsinn, das geht nicht. Es gibt immer nur den Weg vorwärts. Es gibt bestimmte Komponisten, die wagen den auch. Und für mich ist es natürlich auch so, ich kann jetzt angesichts all der vielen Dinge, die ich mache, jetzt auch nur beschränkte Dinge machen. Im Prinzip, ich widme mich einem bestimmten Repertoire, an dessen, sagen wir es wie es ist, Wahrheitsgehalt, ich einfach dermaßen glaube, von dem ich dermaßen überzeugt bin, dass ich sage, das ist es wert, eben immer und immer wieder auch wiederholt zu werden, einfach, also nicht ständig immer dasselbe zu wiederholen, weil das ist auch problematisch und ich sehe darin auch nebenbei etwas Problematisches, dass wir im Endeffekt natürlich, du als Pianist kennst das auch, wir beide sind natürlich auch eben Produkte der späten Kultur, wir sind nicht mehr die Komponisten, die sich hinsetzen und eine Sonate improvisieren können. Es gibt Leute, die können das. Und vielleicht kommt da auch wieder eine neue Schule, aber im Prinzip sehe ich mich als diese ganze Interpretenkultur ist im Endeffekt eigentlich auch ein ja, ist tatsächlich eine museale, fast schon ja, ein Todeskult fast, muss man sagen. Nicht?
Ja, ja.
Aber was soll ich machen? Das ist das, was ich gelernt habe und das kann ich gut. Also probiere ich das zu machen und probiere zu sagen, das, was ich mache, probiere ich möglichst kompromisslos, möglichst ehrlich, möglichst gut zu präsentieren und darauf zu hoffen, dass es Leute gibt, wie gesagt, Einzelne, die es sehen, die es hören, die davon vielleicht entflammt werden dafür und die sagen, Scheidemann, gute Musik. Das muss man, das ist es wert, bewahrt zu werden. Und du weißt ja, eigentlich einer meiner ersten Texte, die, als ich begann, mich so publizistisch zu aktivieren, ich habe erst heute zufälligerweise wieder kurz einen Blick drauf geworfen, weil ich es für was gesucht habe, war mein Beitrag für die Spengler-Gesellschaft über die Orgel als Spiegel des Abendlandes. Und da habe ich damals den Begriff formuliert, zu dem ich nach wie vor stehe, dass ich der Meinung bin, wir sind Nachlassverwalter des Untergangs. Und ich glaube, daraus müssen wir irgendwo Hoffnung schöpfen, dass wir sagen, es ist nun, wie es ist. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, zu glauben, man könnte irgendwie die Sachen billig machen oder einfach machen, nur damit möglichst viele das irgendwie toll finden. Weil das ist vielleicht für die eigene Karriere gut, aber nicht zwingend für die Kunst, sondern da dann zu sagen, machen wir die Kunst kompromisslos nach der Überzeugung dessen, was ihr wert ist. Und ich glaube, da liegt vor allem viel Potenzial natürlich für jene Leute, wie in gewisser Weise auch uns, die aufgrund ihrer Lebenswege davon befreit sind, ihren Lebensunterhalt mit der Musik zu bestreiten. Was natürlich zunächst einmal als ein großer Verlust wiegt, wenn man damit aufwächst, man macht das 20 Jahre, bis man ein Diplom hat und dann ist man irgendwie auch professionell endlich in dieser Welt angelangt und man lässt das dann zurück, dann das schmerzt, aber es ist auch eben befreiend, dass man sagen muss, ich muss jetzt nicht mehr alles machen, sondern ich kann mir jetzt die Freiheit erlauben zu sagen, ich mache das, was ich für kompromisslos richtig halte und ich glaube da, das ist vielleicht dann die Botschaft, wir brauchen mehr gute Amateure. Auch wenn ich eigentlich ein Profi bin, der wieder zum Amateur geworden ist, aber du weißt, was ich meine.
Ja, 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 absolut, absolut. Also dem kann ich mich völlig anschließen, wobei ich ja noch nicht so ganz die Hoffnung aufgebe auf ein letztes bisschen Originalität im Kunstbereich, gerade wenn wir natürlich an jemanden wie Tolkien denken oder so. Gut, ist natürlich noch ein Erbe der viktorianischen Zeit in vielerlei Hinsicht, was vieles auch an viktorianischem Geist, was er herübergerettet hat, natürlich auch noch in die letzten Jahre seines Lebens bis in die 50er, 60er, 70er hinein. Die Frage ist natürlich, ob heute eine analoge Schöpfung möglich wäre, ohne zu kopieren dann letztlich wird. Aber ich meine, er zeigt ja wenigstens noch, dass es dieser völlige Anachronismus, wenn man so will, dieser Weltenschaffung Mittelerdes, die ja viele Leute zuerst mal verstört hat, seine meisten Kollegen, die sich gar nicht verstehen, was macht er da? Der erfindet Kunstsprachen, spielt mit Elben und Zwergen irgendwie herum und schafft da irgendwie seine Privatmythologie. Was soll das überhaupt? Ne? Also, dass es ihm möglich war, gut, er hat natürlich schon angefangen in den 1910er Jahren, direkt vor dem Ersten Weltkrieg, aber immerhin, dass sowas noch möglich war, eine solche explosive Originalität, wenn man so will, zeigt, dass, sagen wir mal, vielleicht der letzte große Mythos des Abendlandes, gewissermaßen unser Vergil, der mit dieser augusteischen Reformation, auf die ich ja doch immer irgendwie hoffe, wenn ich es auch gleichzeitig fürchte, einhergeht, vielleicht noch möglich ist. Und wir alle wissen natürlich, dass Vergil aus den Versatzstücken Homers arbeitet, letztlich alles andere als ein originell, naiv, künstlerischer Typus ist, sondern eigentlich sehr spätzeitlich ist, genau wie Tolkien in vielerlei Hinsicht es ja auch ist.
Also nicht? Das ist ja dann eben auch das. Also ich denke nebenbei dieses Element, dass Tolkien, es gibt so eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten, die Ende 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert geboren wurden und die im Prinzip in dieser alten Welt aufwuchsen und durch diesen unglaublichen Schock zweier Weltkriege durchgingen und dann im Prinzip in die Moderne gelangten, eigentlich als als verlorene Relikte einer vergangenen Epoche, bei denen das dermaßen eklatant ins Auge springt. Tolkien hat sich da in der Hinsicht ja noch ganz gut gerettet, weil er gerade auch mit dem scheinbar modernen Fantasy-Genre, ja was Gott, ja. Aber ich meine, Richard Strauss ist so eine Figur, Willem Mengelberg ist mir auch jemand, der immer da sehr nahe steht, bei dem das auch eklatant ist.
Thomas Mann in gewisser Hinsicht.
Thomas Mann in gewisser Weise auch, ja. Wobei der sich ganz gut mit der neuen Welt arrangieren konnte.
Aber ja. Das ja, aber ich meine so als letztes Relikt der Bürgerlichkeit, der sich selbst so immer als...
Ja, wobei man sagen muss, diese protestantische Bürgerlichkeit ist ja im Endeffekt eine wandlungsfähige. Okay, aber das kennen wir, ja. Ja, wollen wir jetzt auch nicht zu weit führen. Aber ich meine nur, es gibt da eben so einen bestimmten Typus. Und ich halte es eben auch für keinen Zufall, dass es gerade in dieser Generation, sagen wir mal, der zwischen 1875 und 1950, 60 lebenden Personen nochmal so einen letzten Schub gab, wirklich großartiger Werke, die da erschienen sind, die wirklich nochmal epochal waren und wo man schon sagen muss, also aus der Nachkriegsgeneration ist das doch deutlich weniger. Also es ist nicht auszuschließen, dass da nochmal irgendwie ein Einzelfänomen erscheint. Eine Überlegung, die ich halt habe.
Arvo Pärt.
Ja, aber
zyklisch das... Zyklisch ganz wieder an...
Natürlich, das ist praktisch...
Anklickt an den Anfang.
Die Frage wäre dann, macht das Schule oder ist das so ein Einzelding? Und ehrlich gesagt, bei allem Respekt für Arvo Pärt, das war, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre epochal, ne? Der macht es ganz anders, ist irgendwie auch stehen geblieben. Also das ist für mich ein bisschen verdampft. Ich will das jetzt nicht schlecht machen oder so, aber die Frage wäre ja tatsächlich, gibt es da etwas, was nochmal so ein bisschen Schule macht? Was ich vielleicht ganz kurz sagen würde, ist, was ich mir immer auch überlege, nicht? Also ich interessiere mich ja auch zum Beispiel sehr für Film. Und der Film hat, glaube ich, als Kunstform ein sehr tragisches Schicksal irgendwie. Der ist fast eine Zwischenkunstform, bei der doch sehr die Frage ist, inwiefern er in Zukunft weiter fortbestehen kann, weil er im Prinzip weltgeschichtlich gesehen sehr, sehr kurze Blüte hatte eigentlich und auch eine kulturelle Wirkmächtigkeit hatte, die er mittlerweile eigentlich auch schon wieder verloren hat. Und das wäre natürlich ein Medium, wo wir natürlich uns auch die Frage stellen müssen, wollen wir eben konservativ sein, wollen wir progressiv sein? Und wenn wir eben sagen, wir wollen unsere Ideale in die Zukunft bringen, dann natürlich, ich spiele eine 400 Jahre alte Orgel. Also das ist schon sehr, sehr konservativ, deshalb bin ich da vielleicht nicht der glaubwürdigste Vertreter, für solche Dinge zu plädieren. Aber ich denke, Spengler spricht ja auch darüber, dass die faustische Zivilisation sich auch sehr über die Technik definiert und über diesen technischen Fortschritt. Und dass das etwas ist, wo wir vielleicht auch als Konservative, jetzt benutze ich wieder diesen Begriff, eben irgendwo vorausdenkend agieren müssen. Ich sage jetzt mal was ganz Blasphemisches, aber du weißt, ich hatte vor kurzem auch mal eine Sendung darüber gemacht. Weil ich denke, dass das ein Element ist, das zum Beispiel den Film ja schon längst abgelöst hat, ist zum Beispiel Computerspiele, was natürlich immer durch diesen Begriff des Spiels immer einen abwertenden Begriff hat, die es aber tatsächlich auch ermöglichen, narrative Welten zu erschaffen, in denen vielleicht zum Beispiel solche Dinge, wie Tolkien sie geschaffen hat, auch für andere erschaffbar sind. Und die Frage ist ja im Endeffekt, und da komme ich dann wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt hatte, es geht uns ja nicht darum, einzelne Formen zu bewahren, wie sie vor 100, vor 150 Jahren waren, sondern den inhaltlichen Kern zu erfassen und zu sagen, wie können wir das in der Gegenwartsform bringen. Und wenn wir dann eben auch wieder eben über jüngere Generationen sprechen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil wir über Eskapismus und solche Sachen reden. Ich finde, ein interessantes Phänomen der letzten Jahre und Jahrzehnte ist, dass es so ein erhöhtes Interesse an Survival gibt. Mhm. Also Das ist natürlich auch nicht schwer zu deuten. Das gab es in der Vergangenheit auch schon. Schubert zog hinaus in die Natur und Caspar David Friedrich. Aber das geht natürlich weit zurück. Da kommen wir auch wieder zu Tolkien. The Wanderer, 11. Jahrhundert, nicht? Und dieser Grundgedanke ist da. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch tief in uns drin ist. Und es gibt zum Beispiel ein ganzes Genre der Survival-Spiele, wo auch tatsächlich jetzt effektiv kein Endziel dasteht, aber die Leute ziehen sich zum Beispiel in eine Eiswüste zurück und müssen dann überleben. Und da gibt es dann Wölfe, die jagen die und du kämpfst da gegen den Schneesturm und dann siehst du irgendwo eine Hütte. Und die Dopaminausschüttung ist gigantisch, weil du rettest dich irgendwie in die Hütte und bist wieder nicht erfroren. Und dann machst du dir den Kamin an und dann rote, warme Strahlen und es knistert und so weiter. Das ist, kann man drehen und wenden, wie man möchte. Es ist eine emotionale Erfahrung, die da erfahrbar gemacht wird. Ich sage nicht, dass die große Kunst ist, die vergleichbar ist mit Tolkien. Aber ich sage nur, hier gibt es als Erzählmedium ein Potenzial, das in gewisser Weise das Potenzial des Films übersteigt und bei dem es noch unglaublich viele Möglichkeiten gäbe, Geschichten zu erzählen. Also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt zum Beispiel so etwas nehmen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe als Kind zum Beispiel auch Sachen von Jack London gelesen, über den Yukon Trail und so weiter. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Survival-Sache nehmen würde und man verbindet das mit de facto der Handlung eines Jack London Buches, dann ist das doch eine Erfahrung, wo ich sage, ehrlich gesagt, das heißt nicht, dass das Lesen ablösen sollte, ist schon klar, nicht? Aber ich sage nur, da gibt es Mittel und Wege, etwas zu machen. Und da sehe ich persönlich momentan wahrscheinlich mehr Potenzial als in der Hoffnung darauf, dass ein Komponist wieder die Tonalität entdeckt.
Ja, ja. Sehr interessant. Also das stößt mich auch auf, sagen wir mal, Gedankenbereiche, mit denen ich mich selbst noch nicht so beschäftigt habe. Ich dachte eigentlich eher an Modelle wie jetzt den Archäofuturismus zum Beispiel, Guillaume Fay, eben auch dieser Versuch, wie kann man irgendwie Hochtechnologie beibehalten und sie trotzdem integrieren in einen Rahmen, sagen wir mal, der ein unmittelbareres Empfinden von Natur, von Menschlichkeit, von Elementen und so weiter ermöglicht. Und ich denke, das eine kann ja auch die Etappe zu einem anderen sein. Alles liegt natürlich daran, dass eben solche Computerspiele oder Erlebnisse eben auch als solches vermittelt und empfunden werden, das eben nicht zum reinen Eskapismus dient, den man sozusagen danach irgendwie beiseite berührt, weil man sozusagen seine emotionale Schuldigkeit getan hat und dann das normale Leben weiterlebt, sondern dass diese Verbindung irgendwie geschaffen wird. Es bedeutet etwas. Also es ist eine Message oder eine Erfahrung oder eine Grunderfahrung, die dann so stark ist oder jedenfalls so dann auch konzeptualisiert werden kann, dass der Einzelne, wenn er sozusagen dann den Off-Knopf drückt, wenn es den überhaupt noch gibt mittlerweile, dann auch denkt, Moment, jetzt im echten Leben, welche Bedeutung hat das gewissermaßen für mich? Ja, ganz herzlichen Dank. Also vielleicht eine allerletzte Frage, bevor wir diesen letzten Block auch beenden. Vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, aber wir haben ja nun verschiedene, Untergang des Abendlandes, sozusagen, also die grundsätzliche Message ist ja doch in vielem, mit der wir tagtäglich leben müssen, wenn die Zahnpasta gewissermaßen einmal aus der Tube ist, kriegt man sie schwer noch rein. Darauf lässt es sich ja irgendwie reduzieren. Was gibt dir trotzdem Hoffnung letztlich? Dann nicht in Zynismus oder Je m'en foutismus oder nach mir die Sinnflut oder sowieso alles egal zu verfallen, sondern was ist es letztlich oder was sind die Elemente, wo du sagen kannst, das treibt mich an, auch wenn ich weiß, dieser Weg ist, egal was ich mache, vorherbestimmt. Was ist das Element, das dir diesen Mut gibt, tagtäglich aufzustehen und trotzdem eben weiterzumachen?
Ja, du weißt ja, wenn die Kinder auf einem rumhüpfen um 7 Uhr in der Früh, dann kann man eh nicht weiter schlafen.
Aber, das ist doch ein schöner Antwort.
Das sagt genau so. Ich meine, es ist natürlich, man kann jetzt so die Allgemeinplätze bringen, dass man natürlich sagt, die Familie, ein Glaube hilft dabei auch.
Es sind ja keine Allgemeinplätze.
Nö, aber okay, ja, für uns vielleicht, weil wir halt so öfter über diese Dinge reden und wir wissen, wie wir da über diese Dinge denken. Aber ich denke, ja, es ist Familie und Glaube ist ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich selber finde ich, ich gehe, es gibt manchmal so dieses Gefühl, wenn man jetzt ganz pessimistische Sachen sagt, beziehungsweise ich würde sie nicht pessimistisch nennen, sondern wenn man eigentlich konsequent die Dinge durchdekliniert, wie ich gemeint habe, dann wirkt das manchmal auf Leute so ein bisschen von, ach, du bist aber negativ. Nein, bin ich nicht. Ich befreie mich in gewisser Weise von der Last zu glauben, von irgendwie muss das doch gehen. Nein, es ist so. Theatrum mundi. Und ich denke, da können wir von den Größen der Vergangenheit sehr viel lernen. Frei nach Shakespeare, viel Lärm um nichts. Im Endeffekt, unsere Zeit auf Erden ist kurz. Dass ich dann denke, ich habe, egal wie die Welt da draußen ist, man kann auch über sie lachen, ja. Trotz allem. Und ich probiere das auch wirklich mir eigentlich, ist nicht immer leicht, aber ich probiere mir auch irgendwie einen guten Humor zu bewahren, um zu sagen, ja, mal gucken, wie viele Jährchen ich noch habe. Ich möchte sie gut verbringen. Und wenn ich gut gelaunt bin, haben die Menschen um mich herum da mehr davon, als wenn ich schlecht gelaunt bin. Und ich glaube, das ist so, also, ja.
Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Also die wahre Aufgabe liegt jetzt nicht, oder der Erfolg oder nicht unseres Lebens misst sich nicht im Nachhinein daran, ob wir denn das Ziel, das wir uns gesteckt haben, erfolgt haben, so wie Mission Accomplished oder in einem Computerspiel, wo man dann die Punkte runterrattern sieht, sondern im Kampf selbst, im Streben eben danach.
Genau.
In der Tätigkeit für das gute Ziel, wo man ohnehin weiß, dass das ultimative gute Ziel eben nicht hier liegt,
sondern anderswo. Du hast es ja auch geschrieben. Was tun? Tu das Richtige. Ich glaube, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Und vielleicht eine letzte Rückkopplung an was, worüber wir davor gesprochen haben. Nicht? Ich meine, die Hoffnung zu glauben, wir könnten irgendwie politische Umwälzung als eine Form von Erlösung, die auf einmal, die Welt ist wieder in Ordnung. Nein, die Welt ist nicht in Ordnung. Sie war es nie. Das ist, seitdem wir aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, ist die Welt nicht in Ordnung. So ist es. Und wer es anders erklären möchte, tut es halt anders. Aber ich meine damit nur, die Welt ist nicht in Ordnung. Und deshalb im Prinzip sich wirklich darauf einzulassen, es gibt nicht dieses Erlösungsgefühl, sondern wir machen Tag für Tag das, was wir für richtig halten, und in diesem Prozess liegt die Erlösung. Ja.
Sehr schön, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber David, für dieses Gespräch, für das freie Gespräch, für den Sandwehr-Televisor. Hat mich also sehr gefreut, bin sicher auch die Zuhörer werden viel Stoff zum Nachdenken über verschiedenste Bereiche eben der Aktivitäten von David Boos und meiner selbst sicherlich gewonnen haben. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Ein letzter Werbeblock. Natürlich, wir reden über Widerstand, wir reden über den konstruktiven Widerstand, und da ist natürlich auch der Sandwirt aktiv in diesem Bereich. Wenn es Sie interessiert, so können Sie im Shop des Sandwirts durchaus die neuesten Publikationen auch dieses Magazins finden. Da hätten wir auf der einen Seite natürlich hier eine Art Zusammenstellung, Best-of, einiger der Artikel, die im Sandwirt bis zum Herbst 2023 erschienen sind. Oder eben, wenn ich dann Werbung für mich selbst machen darf, auch meine Publikation zu Freiheit und Ideal, 12 ausgewählte Lebensbilder großer Widerständer in der Geschichte nicht nur Europas, sondern eigentlich auch anderer Zivilisationen, um ihnen Hoffnung, Inspiration, Aussichten zu geben, dass dieser Kampf eben keine Ausnahme ist, keine Ausnahmeerscheinung, sondern tief verankert ist letztlich in der Erfahrung der Menschlichkeit selbst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Klicken Sie sich weiter. Schalten Sie durch den Sandwirt-Televisor. Vielen Dank.